Der 1985 erschienene Roman The Handmaid's Tale der kanadischen Autorin Margaret Atwood zählt sicherlich zu den bekanntesten angloamerikanischen Werken, die dem Genre der Modern Feminist Literature zugeordnet werden können. In naher Zukunft angesiedelt, erzählt der dystopische Roman die Geschichte der jungen, weißen Protagonistin Offred, die in der totalitären Republik Gilead, ehemals die Vereinigten Staaten von Amerika, ihr Dasein fristet. Als Frau diskriminiert und all ihrer Rechte beraubt, wird ihr aufgrund ihrer Gebärfähigkeit im Klassensystem von Gilead die Rolle einer Magd zugewiesen. Ihre einzige Aufgabe besteht nunmehr darin, im Haushalt der Kommandantenfamilie Waterford zu dienen und gesunde Kinder zur Welt zu bringen. Nach etlichen Kriegen, Naturkatastrophen und dramatischen Umweltschäden ist der Großteil der Menschheit unfruchtbar geworden. Biologische Reproduktion ist im Staate Gilead damit zum höchsten Gut avanciert, denn es gilt, dem drohenden Aussterben der Bevölkerung entgegenzuwirken. Nach diversen Remedialisierungen als Film, Theaterstück, Ballettaufführung und Radiohörspiel ist der preisgekrönte Roman unlängst auch als TV-Serie und Graphic Novel adaptiert worden. In meinem Vortrag möchte ich sowohl die seit April 2017 über den Streamingdienst Hulu abrufbare Serie als auch die von René Nold kreierte Comic-Adaption aus dem Jahr 2019 in den Blick nehmen und das diskursive Zusammenspiel gesellschaftlich konstruierter Differenzkategorien fokussieren. Und dabei konzentriere ich mich in Bezug auf die Serie auf die erste Staffel. Anhand der vergleichenden Analyse formal-ästhetischer Elemente und audiovisueller Inszenierungsstrategien werde ich die Spannbreite der komplexen Überlagerung und Verzahnung unterschiedlicher Differenzachsen in beiden medialen Artefakten veranschaulichen und hegemoniale Normierungs- sowie Ausschlussprozesse einer kritischen, intersektionalen Relektüre unterziehen. Als düsterer Ausblick auf eine westliche Gesellschaft, in der sämtliche Errungenschaften der Frauenbewegung und der Gender- und Queer-Studies nicht nur obsolet und nichtig geworden sind, sondern Frauen ob ihres biologischen Geschlechts fortan von männlichen Tyrannen in einem totalitären christlichen System brutal unterjocht und versklavt werden, wurde und wird Margaret Atwoods Roman als feministischer Text gefeiert, als bittere Warnung vor dem, was geschehen könne, wenn Menschen- und Frauenrechte von reaktionären Mächten mit Füßen getreten werden. Spätestens mit dem Erscheinen der ersten Staffel der populären Fernsehadaption im Frühjahr 2017, nur wenige Monate nach der Amtseinführung des umstrittenen US-amerikanischen Präsidenten Donald J. Trump, ist die aus einem leuchtend roten Umhang und schneeweißer Haube bestehende Kleidung der Mägde Gileads zu einem weltweiten ikonischen Symbol feministischer Protestbewegungen geworden. When U.S. Vice President Mike Pence visited Philadelphia on July 23rd, he was greeted by a now familiar sight, a wall of women dressed in scarlet cloaks with oversized white bonnets obscuring their faces, heißt es etwa in einem Artikel der britischen Tageszeitung The Guardian aus dem Jahr 2018. Und auch in der deutschsprachigen Presse wurde das Phänomen protestierender Frauen im Handmaid's Tale-Kostüm breit rezipiert und kommentiert, wie beispielsweise Anfang August 2017 in einem Artikel des Magazins für politische Kultur Cicero. Ich zitiere, die Frauen in den seltsam züchtigen Kostümen tauchen seit Monaten bei Protestmärschen gegen Donald Trump auf. Mit gesenkten Köpfen standen die Mägde Ende Juni in Washington D.C. vor dem Kapitol und demonstrierten schweigend gegen den Versuch, die Gesundheitsversicherung abzuschaffen, die unter Vorgänger Barack Obama eingeführt worden war. Sogar in Warschau beim Besuch des US-Präsidenten Anfang Juli wurden die seltsamen Nonnen in der Menge der Demonstrantinnen gesichtet. Zitat Ende. In der im März 2018 erschienenen Sonderausgabe der Zeitschrift Communication, Culture and Critique zum Thema Medien und die extreme Rechte, Media and the Extreme Right, bezeichnet Hunter Hargraves die Fernsehadaption von The Handmaid's Tale als A Victory for Feminism. In seinen Ausführungen beschreibt Hargraves, wie es der Serie mithilfe spezifischer, narrativer und formal-ästhetischer Inszenierungsstrategien gelingt, die im Roman eingeführte Ich-Erzählung der Protagonistin Offred alias June in das Medium Fernsehen zu übertragen und so nicht nur einen weiblich zentrierten, sondern auch einen feministischen Text zu kreieren. Zu diesen formal-ästhetischen Strategien zählt unter anderem der Einsatz eines sogenannten Voice-Overs. Wie Burkhard Röwekamp erläutert, handelt es sich bei dem Voice-Over-Verfahren um, ich zitiere, eine für die klassische Filmerzählung entwickelte Technik, die auf der akustischen Ebene einen Erzähler bzw. eine Erzählerin einführt, der bzw. die auf der Bildebene gezeigtes Geschehen beschreibt oder kommentiert oder zusätzliche nicht gezeigte Informationen zur Verfügung stellt. Zitat Ende. In The Handmaid's Tale dient das Verfahren des Voice-Overs vornehmlich dazu, das Geschehen als subjektive Erzählung der Protagonistin zu markieren, den Rezipierenden einen Blick in Offreds Gedankenwelt zu gewähren, ihr zum Teil ironische oder auch zynische Kommentare, zum Beispiel mit Hilfe einer Bild-Tonschere, zu ermöglichen und ihr eine eigene kritische Stimme zu geben. Im Gegensatz dazu sprechen die männlichen Charaktere in der Serie from outside Offreds perspective, wie Hargrave bemerkt. Aber auch die Wahl der Kameraeinstellung führt in The Handmaid's Tale zu einer Zentrierung der weiblichen Perspektive. So lassen sich in der Fernsehproduktion auffällig viele Nah- und Großaufnahmen, sogenannte Close-Ups, ausmachen. Die Film- und Medienwissenschaftlerin Julia Leder beschreibt die Besonderheiten des Close-Ups wie folgt. Defined as a shot in which a face or other body part takes up most of the frame, the close-up is one of the features of cinema that sets it apart from other arts. The close-up allows the viewer to observe at an intimate proximity the spectacle of another human face as it registers the play of emotions with the subtlest expressions while at the same time serving as a kind of mirror, encouraging identification by devoting close attention to the character's face. Im Zusammenspiel mit dem Voice-Over-Verfahren wird durch den vermehrten Rückgriff auf Close-Up-Einstellungen, die sich auf Offreds bzw. Junes Gesicht konzentrieren und diese dabei zugleich porträtieren, eine Form der Visual Immediacy evoziert, wie Leder treffend formuliert, die eine sowohl affizierte als auch intime, ja eine geradezu konspirative Verbindung zur Protagonistin herstellt. Aber auch das für eine Mainstream-Produktion untypische, vermeintlich ungeschminkte Gesicht der Protagonistin, das nicht nur in Close-ups, sondern ebenfalls in unvorteilhaften Aufnahmen präsentiert wird, verstärken das Gefühl von Intimität und Unmittelbarkeit in The Handmaid's Tale. Während die Kamera also die Nähe der Protagonistin sucht und diese als Bezugs- und Identifikationsfigur für die Rezipierenden etabliert, werden männliche Charaktere durch den Einsatz spezifischer Inszenierungsstrategien an den audiovisuellen Rand der Erzählung gedrängt, wie auch Hunter Hargraves in seinen Ausführungen veranschaulicht, wenn er schreibt: Close-up shots with very wide lenses that appear to be contained almost within Offred's uniform bonnet allow for the transmission of her inner thoughts, while the heads of men are almost completely excised from the frame in key scenes, such as the monthly ceremonies in which the commander rapes Offred in hope of procreation. Die für The Handmaid's Tale typische abwesende Präsenz männlicher Charaktere macht der Autor nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb der Diegese aus, wenn er darauf verweist, dass eine ganze Reihe weiblicher Castmitglieder für ihre Performance in der ersten Staffel der Serie von den KritikerInnen gelobt und mit einem Emmy Award ausgezeichnet wurden, während ihre männlichen Kollegen leer ausgingen. Such gestures reinforce the perception that the male characters within the series are nothing more than totems representing the theocratic patriarchy, schlussfolgert Hargraves. They function repressively, but rarely expressively. Ein weiterer Aspekt, der The Handmaid's Tale zu einem feministischen Artefakt mache, sei laut Hargraves die Art und Weise, wie die Serie von den ZuschauerInnen konsumiert würde. Während sich in den vergangenen Jahren über die verschiedenen Streamingdienste das Einmal-Release-Prinzip, also die En-Bloc-Bereitstellung ganzer Serienstaffeln und das damit verbundene Binge-Watching erfolgreich etablieren konnten, wurde die erste Staffel von The Handmaid's Tale in einem wöchentlichen Rhythmus auf Hulu veröffentlicht. ZuschauerInnen mussten sich also immer eine Woche lang gedulden, bis eine neue Folge der Serie zur Verfügung stand. Durch die episodische Ausstrahlung, die traditionsgemäß und durchaus genderstereotypisch mit weiblicher Rezeption in Verbindung gebracht wird, begünstige die Serie einen anhaltenden Austausch über die wöchentlichen Geschehnisse in Gilead und damit auch eine Form der Solidarisierung zwischen den ZuschauerInnen. Die zum Teil extrem gewalttätigen und brutalen Inhalte der Serie würden außerdem eine langsamere und besonders kritische Sichtung von den Rezipierenden verlangen. In diesem Sinne bietet The Handmaid's Tale für Hargraves einen sowohl ernüchternden als auch widerständigen Gegenpol zum misogynen Klima der Trump-Ära und zugleich eine willkommene Resistenz gegen etablierte Rezeptions- und Sehgewohnheiten. So begrüßenswert die feministische Botschaft sowie Auslegung von The Handmaid's Tale auch sein mögen, aus intersektionaler Perspektive betrachtet weisen sowohl Atwoods Roman als auch die televisuelle Adaption einige Problematiken auf, die ich im Folgenden schlaglichartig beleuchten möchte. Zunächst ist zu bemerken, dass The Handmaid's Tale in einem weißen Feminismus verhaftet bleibt. Auch wenn die Serie im Vergleich zum Roman mit einem vergleichsweise diversen Cast aufwartet und zum Beispiel Luke, Offreds bzw. Junes Ehemann und Maura, Junes beste Freundin, von schwarzen SchauspielerInnen dargestellt werden, so fokussiert die Serie doch weiterhin primär die Leidens- und Ermächtigungsgeschichte einer weißen Protagonistin, genauer gesagt an einer weißen, heterosexuellen Cis-Frau. Darüber hinaus lassen sich sowohl im Roman als auch in der TV-Serie Motive der sogenannten Slave Narratives ausmachen, einem bedeutenden Genre afroamerikanischer Literatur, dessen Blütezeit sich zwischen 1831 und 1865 datieren lässt. Zu den bekanntesten Slave Narratives ihrer Zeit zählen sicherlich Frederick Douglass' Narrative of the Life of Frederick Douglass aus dem Jahr 1845 und Harriet Jacobs' Incidents in the Life of a Slave Girl aus dem Jahr 1861. In den autobiografischen Erzählungen berichten die schwarzen ProtagonistInnen einem vornehmlich weißen Zielpublikum von ihren schrecklichen und menschenverachtenden Erlebnissen während der Sklaverei. In Harriet Jacobs' Incidents in the Life of a Slave Girl spielt zudem die Figur der Outraged Mother eine zentrale Rolle, an der die doppelte Diskriminierung, sprich die intersektionale Verzahnung von Sexismus und Rassismus deutlich wird, der schwarze Frauen während der Sklaverei ausgesetzt waren. In ihrem Aufsatz Reproducing Whiteness, Feminist Genres, Legal Subjectivity and the Post-Racial Dystopia of The Handmaid's Tale fasst Karen Crawley die Aneignung von Slave-Narrative-Motiven in Margaret Atwoods Werk wie folgt zusammen. In terms of form, genre and narrative, Atwood's novel is almost a reenactment of Harriet Jacobs' 1861 Incidents in the Life of the Slave Girl, documenting Jacobs' life as a slave, the sexual abuse she suffered and how she gained freedom for herself and her children. Mit Blick auf den dystopischen Charakter der Erzählung mit Rückhilfe von Maria Loret führt sie weiter aus. Ich zitiere, Atwood's appropriation is linked to the genre of dystopia's limited and politically compromised address. The dystopia as a didactic form, as a political warning, is premised upon a problem which is only acute in the eyes of a white, conservative and traditionalist middle class worried about its own survival in the face of a massive social, racial and ethnic rifts in American society. In other words, the text only works as a terrifying dystopia for those who have thus far been sheltered from such experiences. Zitat Ende. Dieser kritischen, intersektionalen Beobachtung schließen sich auch Miriam Frotscher und Gesine Wegner an, wenn sie bemerken, dass das von Atwood entworfene Opfernarrativ zwar einer spezifischen Positionierung bedürfe, es im Roman aber in einem historischen und kausalen Vakuum existiere. In der TV-Adaption werde dieses Vakuum noch einmal durch die unreflektierte Besetzung schwarzer SchauspielerInnen für die Darstellung weißer Charaktere verstärkt und potenziert. Schwarze Charaktere würden in The Handmaid's Tale hauptsächlich dazu genutzt, um das Profil der Protagonistin zu schärfen und weiterzuentwickeln. Ein Fokus auf die eigene Geschichte und somit auf die durch Gewalt geprägte Geschichte des Landes erfolge jedoch nicht, so Frotscher und Wegner. Dementsprechend schlussfolgern die beiden Autorinnen, dass obgleich die Besetzung zunächst progressiv erscheinen mag, spezifische Erfahrungen von Diskriminierung, die durch die Intersektionen von Gender und Race sowie Gender und Class entstehen und auf eine lange Historie von Gewalt gegen schwarze Körper zurückzuführen sind, aufgrund mangelnder Situierung, Historisierung und Kontextualisierung unsichtbar gemacht werden. In The Handmaid's Tale ist jedoch nicht nur eine weiße, sondern auch eine heteronormative Vormachtstellung zu beobachten, die wiederum sowohl eine Privilegierung biologischer, heterosexueller Reproduktion und hegemonialer Familienkonzepte als auch die Glorifizierung weißer Mutterschaft mit sich bringt. Dies wird bereits in der Anfangssequenz der ersten Folge der ersten Staffel der Fernsehserie deutlich, die ich im Folgenden gerne näher beleuchten möchte. Die knapp vierminütige Anfangssequenz zeigt eine Autoverfolgungsjagd, in der June gemeinsam mit ihrem Mann Luke und ihrer circa 5 Jahre alten Tochter Hannah versucht, aus Gilead zu fliehen. Sowohl das aus dem Off ertönende Sirenengeheul als auch die verstörende musikalische Untermalung markieren die Szenerie als gefährlich. Neben der auditiven Ebene sorgt auch die verwackelte und unscharfe Kamera für ein Gefühl der Beklemmung, Desorientierung und Bedrohung. Hinzu kommen eine Reihe von Close-Up-Einstellungen, die vornehmlich das verängstigte Gesicht der Protagonistin bzw. ihrer Tochter fokussieren und die ZuschauerInnen unmittelbar affizieren. Junes Verfolger, die in schwarzen Uniformen gehüllt sind und Masken tragen, bleiben im Sinne einer abwesenden Präsenz dagegen auffallend anonym. Nachdem das Fluchtauto von der vereisten Straße abgekommen ist und in einem Graben feststeckt, spitzt sich die Lage weiter zu. Die Kernfamilie muss sich trennen und June flieht gemeinsam mit ihrer Tochter zu Fuß Richtung Wald weiter. Kurz darauf sind Schüsse zu hören, die suggerieren, Luke sei von den Verfolgern niedergestreckt worden und nur wenige Augenblicke später werden auch June und Hannah von den Soldaten entdeckt. In einer dramatischen Szene, die Brenda R. Weber mit den treffenden Worten Runaway Slave meets Horrorfilm beschreibt, werden Mutter und Tochter schließlich gewaltsam auseinandergerissen. Neben der Anfangssequenz lassen sich innerhalb der ersten Staffel von The Handmaid's Tale eine ganze Reihe weiterer Szenen ausmachen, deren affektive Intensität sich aus der Bedrohung und Zerstörung vermeintlich natürlicher, sprich heteronormativer familiärer Werte und Strukturen speist, wie auch Jennifer Maher feststellt. Our first scenes present us with a family being torn asunder, like the forest they are captured in, they represent a kind of natural order cruelly disrupted. Further, June's decision to join the resistance is frequently referenced as being largely based in her decision to be reunited with her daughter. Der eigentliche Horror, so suggeriert The Handmaid's Tale, ist die potenzielle Bedrohung und Zerstörung biologischer heteronormativer Mutterschaft. Wie Maynard betont, lässt die Serie die Rezipierenden zu emotionalen KomplizInnen werden, die sich genau wie June nach der Zusammenführung von Mutter und Tochter sehnen. So rebelliert June im Verlauf der Serie nicht etwa, weil sie im totalitären System Gilead zur Mutterschaft gezwungen wurde, sondern vielmehr, weil sie ihr verweigert wurde. Im letzten Teil meines Vortrags möchte ich gerne auf die 2019 erschienene Comic-Adaption von The Handmaid's Tale eingehen. Der 240 Seiten umfassende Comic, der von Joanna Comics als glossy hardcover book with painterly watercolor images and small neat handwriting beschrieben wird, wurde von der kanadischen Künstlerin Renee Nold in Zusammenarbeit mit Margaret Atwood kreiert. So wurde Nold nicht nur von Atwood selbst als Künstlerin für das Projekt ausgewählt, auch die Textzeilen, die im Comic zu lesen sind, wurden direkt aus dem Roman übernommen. Insgesamt hält sich Nold bei der grafischen Adaption an Edwards Dramaturgie und den narrativen Aufbau der literarischen Vorlage. Dementsprechend beginnt der Comic mit einer Doppelseite, die den Rezipierenden einen Blick in das Rachel and Leah Center, umgangssprachlich auch Red Center genannt, gewährt, eine Art Umerziehungsanstalt, in der die Mägde Gileads untergebracht und ausgebildet werden, bevor sie einer Kommandantenfamilie zugewiesen werden. Aus einer erhöhten Fluchtpunktperspektive blicken wir auf unzählige Feldbettreihen, die akribisch angeordnet den gesamten Raum zu füllen scheinen. Zwischen den Betten patrouillieren die sogenannten Aunts, also Tanten, in deren Obhut sich die Mägde während ihrer Ausbildung befinden. Die Mägde selbst liegen scheinbar regungslos unter grünen Decken in ihren Betten, den starren, ausdruckslosen Blick nach oben gerichtet. Am Fußende eines jeden Bettes befindet sich ein rotes Kleiderbündel sowie ein paar rote Schuhe. Dabei handelt es sich um die Uniform der Mägde, wie nur einige Seiten später deutlich wird. Die Uniformität und Trostlosigkeit der Szenerie wird durch die gewählte Farbpalette zusätzlich unterstrichen, die neben Rot und Grün von graubraunen Farbtönen dominiert wird. Bettlaken, Kopfkissen, Nachthemden sowie Haare, Gesichter und Hände der Mägde sind dagegen in auffälligem kühlen Weiß gehalten. Im rechten oberen Bildrand ist zudem ein riesiges geflügeltes Auge zu sehen, das Wahrzeichen Gileads bzw. das Symbol der Geheimpolizei, das an die Wand gemalt wurde und nunmehr bedrohlich über die Mägde wacht. Die wenigen Textzeilen, die auf dieser Doppelseite zu lesen sind, lassen keinen Zweifel daran, dass die Mägde gegen ihren Willen im Red Center gefangen gehalten und vom Staat kontrolliert werden. Auch auf der nächsten Seite setzt sich die beklemmende Atmosphäre fort. Während die erste Doppelseite keinen Rahmen außer der Begrenzung der Comicseite selbst aufweist, werden die Panels der dritten Seite von einem konventionellen Panel-Grid strukturiert und eingefasst, dessen Leerraum zwischen den Panels schwarz gehalten ist. Dabei zeigen die insgesamt 6 Panels auf der Seite lediglich einzelne Bildausschnitte im Close-Up oder Medium-Close-Up. In den beiden Panels der ersten Reihe werden noch einmal Detailaufnahmen der großformatigen Einstiegsdoppelseite wiederholt. Rote Schuhe, die vor einem Feldbett stehen, und das geflügelte Auge, das den Überwachungsstaat symbolisiert. Genau wie die restlichen Panels auf der Seite fungieren auch diese schlaglichtartigen Momentaufnahmen als Pass pro Toto für die unterdrückenden und diskriminierenden Machtverhältnisse in Gilead. In einem schmalen, von der Farbe Weiß dominierten Panel, das sich vertikal über die Länge der zweiten und dritten Panelreihe zieht, wird den Rezipierenden der Ausschnitt eines Maschendrahtzauns, der am oberen Ende mit Stacheldraht gespickt ist, präsentiert, während die in der Panelmitte eingelassenen Worte der Erzählerin die tägliche Gefängnisroutine im Red Center beschreiben. Rechts daneben sehen wir 2 übereinander geordnete Panels. Das obere der beiden zeigt eine Reihe von 4 einheitlich uniformierten Mägden mit regungslosen, schneeweißen Gesichtern und starrem Blick in halbnaher Einstellung, wobei die Haare der Mägde sorgfältig unter grauen Kapuzenmützen verborgen bleiben und die Gesichter der vorderen beiden Mägde je von einem Panelrand abgeschnitten werden. Das untere Panel fokussiert im Vordergrund den Oberkörper eines Soldaten, auch Angel, also Engel genannt, der in seinen Händen ein Gewehr hielt, während im Hintergrund die Mägde zu sehen sind, die angeführt von einer Tante in Zweierreihen marschieren. Das Panel in der vierten und letzten Reihe auf dieser Seite fokussiert im Vordergrund wiederum eine Tante bzw. den Schlüsselanhänger und den elektrischen Viehtreiber, die sie beide an ihrem Uniformgürtel trägt. Hinter der Tante sind Mägde auf ihren Feldbetten liegend zu sehen. Der rechte untere Bildrand wird von einer dunkelgrauen Masse überlagert, die sich mit Blick auf die rechte und letzte Comicseite des ersten Kapitels als Offreds Haare erweist. Vor einem tiefschwarzen Hintergrund ist Offreds Gesicht im Profil und in Großaufnahme dargestellt, über ihr zwei Hände, die in der Dunkelheit nacheinander greifen, wobei die linke Hand geradewegs aus dem schwarzen Gitter der vorherigen Comicseite zu ragen scheint und so gemeinsam mit den Haaren der Protagonistin eine visuelle Brücke von Offreds Erinnerung bzw. ihrer inneren Gedankenwelt zu ihrer physischen Gegenwart bildet. Mit weißen Lettern auf schwarzem Grund werden die Gedanken der Protagonistin für die Rezipierenden sicht- und lesbar. So werden auf dieser letzten Seite des ersten Kapitels nicht nur erste zaghafte Versuche des Widerstandes und weiblicher Solidarität unter den Gefangenen deutlich, sondern wir erfahren auch die tatsächlichen Namen der Mägde, Alma, Janine, Dolores, Maura, June, die über Offreds Gesicht schweben und den Frauen ein Stück ihrer Individualität zurückgeben. Auch die erste Folge der Fernsehserie The Handmaid's Tale endet mit einer Namensaufzählung. Offred sitzt auf der Fensterbank ihres Zimmers im Haus der Waterfords und während die Kamera langsam auf sie heranzoomt, sind folgende ihrer Worte aus dem Off zu hören. Because I intend to survive. For her, her name is Hannah. My husband is Luke. My name is June. Auch hier ist die Namensnennung als ein Akt des Widerstandes und der angehenden Agency zu verstehen. Im Gegensatz zum Comic wird dies hier jedoch explizit an den Aspekt von weißer Mutterschaft und dem Konzept der heteronormativen Familie zurückgebunden. Während Nold in Anlehnung an die Romanvorlage auf den ersten Seiten der Graphic Novel also darum bemüht zu sein scheint, den Fokus des Erzählten und Gezeigten auf dem dystopischen Gilead herrschenden geschlechtlich kodierten Macht- und Klassenverhältnisse zu legen und die formalästhetischen Mittel des Comics nutzt, um ein Gefühl der Beklemmung, Unterdrückung und permanenten Überwachung zu evozieren, legt die Fernsehadaption von The Handmaid's Tale mit Beginn der ersten Folge den Fokus auf die essentielle Rolle von Familie und Mutterschaft, wodurch diese nicht nur naturalisiert, sondern auch als erstrebenswerte hegemoniale Norm reproduziert werden. Darüber hinaus bleiben beide mediale Artefakte in einem weißen, heterosexuellen Cis-Feminismus verhaftet. In der Tat konnte ich im Comic lediglich eine Szene ausmachen, in der die Mägde diverser dargestellt werden, und zwar im achten Kapitel mit dem Titel Birthday. In Living a Feminist Life definiert Sarah Ahmed unter Rückgriff auf die Ausführung von Bell Hooks Feminismus als, ich zitiere, the movement to end sexism, sexual exploitation and sexual oppression. Feminismus sei wichtig, so Ahmed, weil Sexismus, sexuelle Ausbeutung und sexuelle Unterdrückung in unserer Gesellschaft immer noch präsent und virulent sind. Zugleich macht die Autorin in ihrem wegweisenden Buch darauf aufmerksam, dass Sexismus, sexuelle Ausbeutung und sexuelle Unterdrückung nicht vom Aspekt des Rassismus getrennt betrachtet werden können, sondern dass es stets einer Verschränkung von post- und dekolonialen sowie antirassistischen und querfeministischen Praktiken bedarf. Intersektionalität vermag hier einen Starting Point zu liefern, so Ahmed, einen Punkt, von dem wir ausgehen müssen, um heteronormative, rassistische, eurozentristische und koloniale Machthierarchie und Ausschlussmechanismen erfassen und kritisch reflektieren zu können. Und um es abschließend mit den Worten Ahmeds auszudrücken, Feminism will be intersectional or it will be bullshit. Vielen Dank.